Lieber Alex, ich liebe Verhörhammer. Bist du auch ein Fan von Textzeilen, die es eigentlich nicht gibt und die man dann doch hört?
Weniger, ehrlich gesagt.
Weniger?
Ja, ist jetzt nicht mein Humor. Aber ja, ab und zu ist dann vielleicht mal was dabei, wo man schmunzelt, aber insgesamt weniger. Aber du offenbar schon. Du hast bestimmt eine Geschichte auf Lager.
Ja, also ich sag mal, es gibt ja einige Songs, die im Umkreis sind, die man immer wieder hört. Ich sag mal, bei I Just Died in Your Arms Tonight kann man, wenn man möchte, im Refrain auch Du musst besoffen bestellen raushören, zum Beispiel einer meiner Favoriten tatsächlich. Was gibt's denn noch so Schönes? Bei Abracadabra von Lady Gaga verstehe ich komischerweise an einer Stelle Butterbrot.
Okay.
Kann man auch mal nachhören. Der neueste Verhörhammer, und das war für mich ein Déjà-vu, momentan laufen ja die Olympischen Winterspiele, da spielt auch die tschechische Nationalmannschaft mit. Und ich bin mal drüber gestolpert, weil dieses Turnier ist ja, ja, wer es nicht weiß, aber die meisten werden es wissen, ein Best-on-Best-Turnier. Das heißt, es sind auch alle NHL-Spieler dieses Jahr dabei. Also wirklich ein tolles Turnier. Auch die Tschechen, dadurch natürlich auch Mitfavorit. Und ich habe die ganze Zeit, wenn die dann ihre Team anführen, höre ich immer 60. 60. Mhm. Was natürlich Quatsch ist. Die singen natürlich Chesky oder so ähnlich, ne? Also, aber ich höre immer 60 raus. Und kleiner Funfact, wegen, warum es ein Déjà-vu bei mir ist. Ich war am 17. Oktober 2007 beim Länderspiel in der Allianz Arena Deutschland gegen Tschechien. Mhm. Damals hatte ich Stehplatztickets Nordkurve, oder was heißt Stehplatz? Damals gab es ja nur Sitzplätze.
Ja.
Nordkurve. Die Einteilung war damals die Bayern-Einteilung, sage ich mal. Also Gästefans Norden in der Ecke oben.
Ja.
Und die Deutschland-Fans auf der anderen Seite im Süden. Und dieses Spiel war so schlecht und Deutschland hat 3:0 in München gegen Tschechien verloren. Da ging es um nichts mehr in der EM-Qualifikation. Mhm. Es war also schon alles durch und genau so hat die Nationalmannschaft gespielt. Und über uns halt die ganze Zeit Chesky. Oder, ich kann kein Tschechisch. Nur, um uns herum standen wohl viele Löwenfans, die dann einfach mitgemacht haben, 60 aus Gewohnheit aus der Nordkurve. Cool. Und das war irgendwie so ein Déjà-vu.
Stark. Ja. Ja, der Löwe ist allgemein omnipräsent bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, beim Biathlon gestern, am Wochenende.
Fast jeden Tag.
Irgendwo habe ich eine Löwenfahne gesehen. Beim Skispringen gestern Abend, glaube ich, war auch irgendwo ein Löwenschal zu sehen. Also der Löwe ist auch in Italien vertreten. Nicht nur durch Rino Strasser, der leider keine Medaille geholt hat.
Richtig, sondern auch durch Anja Guda, die dort immer noch arbeitet. Sowieso, liebe Grüße. Natürlich. An Anja, die hat uns heute in einer WhatsApp schon geschrieben, die ist dann auch froh, wenn der Olympia-Wahnsinn irgendwann ein Ende hat. So cool
bin
das
gespannt,
für
sie
auch ist.
Bin gespannt, was sie berichten wird, weil Lino Strasser hat da reichlich Staub aufgewirbelt mit seinen Aussagen. Mal schauen, ob die Anja das bestätigen kann.
Stichwort Staub aufgewirbelt. 60 hat,
also,
60 hat in Hannover Staub aufgewirbelt gegen Havelse.
Schlamm aufgewirbelt. Matsch.
Ja. Eine
Kartoffelschleife sogar.
Ja, definitiv. Und darüber wollen wir heute sprechen. Endlich wieder nicht ich alleine, sondern endlich wieder mit jemandem, mit dem ich reden kann. Deswegen, lieber Alex, ich würde sagen, wir reden drüber.
Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen zum Giesinger Bergfest mit der Stammtisch-Episode Nummer 206 mit einem 5:0 im Rücken beim Auswärtsspiel in Hannover gegen den TSV Havelse. Gehen wir rein, lieber Alex. Ich glaube, man kann so ein bisschen drüber schreiben, es hat gut getan. Ohne jetzt mal den großen Rundumblick zu machen, was das für Auswirkungen hat. Aber es hat grundsätzlich der Seele erstmal gut getan. Wie gut hat es dir denn getan?
Ja, sehr gut natürlich, weil auch die Art und Weise gut anzuschauen war. Ich glaube, bei einem 5:0 muss der Fußball irgendwie auch attraktiv sein. Gewinnst selten ein Spiel durch einen Grottenkick 5:0. Aber insgesamt das Auftreten der Mannschaft, vor allem auch der Mannschaft hinter der Mannschaft, also hinter der ersten Elf, hat mir gefallen. Also die reingekommen sind, Justin Steinkötter, der ein Tor macht. Natürlich das Debüt von Noah Klose. Also da waren viele, viele gute Dinge dabei, abseits des Ergebnisses. Und deswegen natürlich in vielerlei Hinsicht ein Balsam für die Seele.
Noah Klose mit dem Profidebüt, Justin Steinkötter mit seinem ersten Tor für 60, auch Clemens Lippmann mit seinem ersten Tor für 60. Ja. Dazu insgesamt ja auch 5 verschiedene Torschützen, dazu ja noch Patrick Hopsch und Sigurd Haugen. Auch das ist ein gutes Signal,
und
dass auf einem definitiv schlecht zu bespielenden, nennen wir es noch Rasen?
Ocker. Kartoffelocker. Ja. Ja. Also in Niedersachsen, ist ja bekannt für Ackerbau und Viehzucht. Also für Ackerbau haben sie sich auf jeden Fall, für das Prädikat Ackerbauland haben sie sich auf jeden Fall weiterempfohlen in diesen 90 Minuten.
Und ich glaube, was man insgesamt auch zu diesem Spiel nochmal sagen muss, ja, es ist der Abstiegskandidat Habelse. Aber Punkt A, musst du erstmal 5:0 auswärts gewinnen. Das war übrigens auch der höchste Sieg seit April 2022. Damals ein 6:0 in Duisburg. Kann mich noch sehr gut erinnern. Das war das erste Löwenspiel nach der Geburt meines Sohnes, wo ich gesagt habe, oh, dieser Glückseffekt,
krass.
Glücksbringereffekt hat eingesetzt.
Ja.
Wenn man jetzt böse ist, kann man sagen, hat ein bisschen nachgelassen. Aber deswegen auch für mich nochmal schöne Erinnerungen. Aber was ich sagen wollte, dieser TSV Habelse, ich habe es in der letzten Stammtisch-Episode ja angesprochen gehabt, das ist ja nicht mehr der TSV Habelse aus der Hinrunde, sondern die haben viel auf dem Transfermarkt gemacht, die haben sich stabilisiert, sie hatten 5 Heimspiele in Folge nicht verloren, sie haben wieder rangeschmeckt so ein bisschen an den vielleicht möglichen überraschenden Klassenerhalt. Mhm. Was du aber auch gemerkt hast, spätestens nach dem 0:2 ist Havelse so ein bisschen implodiert. Und da merkst du halt einfach, dass da auch Druck auf dem Kessel ist. Die haben sich einen kleinen Lauf erarbeitet, aber du kannst die in Anführungszeichen, das meine ich jetzt nicht böse, du kannst sie brechen, indem du deinen Stiefel durchziehst. Und ja, das ist etwas, was ich 60 sehr, sehr positiv anrechne. Bei diesen schwierigen Verhältnissen ein Gegner, der sich gegen sein Schicksal wehrt, stemmt, auf einem wirklich schlecht zu bespielenden Acker. Auch ein Drumherum, das ja auch jetzt nicht so das unbedingt ist, was 60 generell eher gewohnt ist. Das dann so umzusetzen, habe ich Respekt davor, ist auch eine Trotzreaktion, die nötig war, aber die musst du auch erstmal hinbekommen.
Ja, es war ein Auftritt, den man als Erwachsen, glaube ich, abstempeln kann. Von vorne bis hinten, auch hinten raus, wie du dann das Spiel auch zumachst, weiter auf 6. gehst, auf 7. eigentlich, weil Havelse ist ja die letzten 10, 15 Minuten in alle Einzelteile zerfallen. Also wenn das Spiel 8:0 ausgeht, dann braucht sich auch keiner beschweren. Wobei natürlich davor, es täuscht schon ein bisschen drüber hinweg, dass Havelse gerade in der ersten Halbzeit jetzt nicht unterirdisch schlecht war, eigentlich bis zum 0:2, 0:3 eigentlich jetzt nicht auf Augenhöhe war, aber zumindest gut mitgehalten hat und das auch mit den Mitteln, die sie hatten, wirklich sehr solides Spiel gemacht haben. Aber 60, wie gesagt, sehr erwachsen, bei sich geblieben, den Stiefel durchgezogen und am Ende halt auch hochverdient gewonnen.
Auch für die mitgereisten Fans definitiv wahrscheinlich auch ein Gefühl der Erleichterung, einer gewissen Befreiung. Inwieweit das mehr sein kann, können wir vielleicht gleich nochmal kurz 1-2 Gedanken verlieren. Aber wir haben eine kleine Zuschrift bekommen aus Hannover. Deswegen schmeißen wir das kurz hier rein.
Sag mal.
Und zwar von unserem Hörer Genie60 haben wir auf Instagram eine schöne Nachricht bekommen mit ein paar Fun Facts oder kleine Insights, was da in Hannover so los war. Und da muss ich auch sagen, das zeichnet dann auch wieder so einen Verein wie den TSV Habelse aus. Viele kleine Dinge. In der Halbzeit wurde zum Beispiel der Skandal im Sperrbezirk gespielt. Eine typisch bayerische Stimmungsmusik. Da hat der ganze Fanblock gleich mal mitgemacht. Nach dem Spiel gab es eine Sitaki-Einlage vor dem Fanblock durch Sigurd Haugen und Simon Food. Da hat wohl auch der ein oder andere gleich mit eingestimmt. Dann natürlich das Positive, dass man den Talenten eine Chance gegeben hat. Und das finde ich auch eine tolle Sache, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, Florian Riedl hat seine Karriere beim TSV Habelse beendet, hat seine Schuhe an den Nagel gehängt, ist für ihn, wäre ein anderes Ergebnis natürlich schöner gewesen, geht jetzt quasi wirklich endgültig an den Schreibtisch beim TSV Habelse und dank Flo Riedl, der ja auch ein alter Spätzle von Patrick Hopsch ist und WG-Mitbewohner aus gemeinsamen Lübeck-Zeiten, hat Freibier ausgegeben, auch für den Gästeblock.
Das ist cool, ja. Das ist Gastfreundschaft.
Ja. Und man kann natürlich viel über diese, meine ich, mit allem Respekt, Zwergvereine in der dritten Liga, die dann natürlich Exoten sind, die ja irgendwie so ein bisschen nicht so ganz in diese Liga eigentlich passen. Das sind wieder so Sachen, wo ich sage, es ist gut, wenn immer wieder solche Farbtupfer in dieser Liga auch sind und wo ich sage, denen gönne ich, wenn sie dann irgendwie nicht nur ein Jahr kurz reinschmecken, sondern vielleicht auch so ein zweites Jahr nochmal so ein bisschen das mitnehmen können. Die wissen selber, dass sie es auf Dauer nicht halten können. Aber ich finde es toll, wenn so solche Teams es auch mal schaffen, dann mitzumischen.
Ja, und ich glaube, dass das auch für die Fans, die da mitgefahren sind, es waren ja doch einige, ein cooles Erlebnis ist irgendwie. Also es war einfach ein Heimspiel, es ist stimmungstechnisch war es, glaube ich, nicht ganz so schlecht, was man da so mitbekommen hat. Und das ist so eine Auswärtsfahrt, wo du vielleicht in ein paar Jahren noch drüber sprichst und sagst, damals, als wir nach Havelse gefahren sind oder nach Hannover zum TSV Havelse, ist vielleicht eine Auswärtsfahrt für die Bücher, auf jeden Fall.
Sportlich, Alex, was machen wir mit dem Teil? Ich sag mal, wir haben gesagt, wir rechnen nicht nach oben. Wir haben aber gesehen, dass querbeet durch die Tabelle, egal wo die Teams in dieser Tabelle stehen, es Siege, Niederlagen, Unentschieden gegeben hat, wieder schön querbeet vermischt. Einmal kurzer Sicherheitsblick nach unten, 12 Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz. Das ist ja auch immer ein Gefühl, das erstmal hilft.
Nach unten, glaube ich, brauchen wir nicht schauen, ja. Das ist schon mal das Positive. Und ich habe mir geschworen, ich werde diese Saison nicht abschreiben. Also ich werde sie erst abschreiben, wenn rechnerisch gar nichts mehr möglich ist, weil ich keine Lust mehr habe, mir irgendwie im frühen Frühjahr schon die Saison quasi wieder zu den Akten zu legen, weil eh nichts mehr geht. Das mache ich heuer nicht, sehe ich nicht ein. Da bin ich postfaktisch unterwegs. Also egal, wie es ausschaut, wir leben in postfaktischen Zeiten und in dem Fall schließe ich mich da jetzt mal an mit meinem Blick auf die Löwen. Solange es noch drin ist, glaube ich dran. Ich bleibe optimistisch und das Wochenende hat mir zumindest wieder ein bisschen Grund dazu gegeben. Der nächste Härtetest steht an oder das nächste, ja, fast schon Endspiel, so werden es manche wieder betiteln. Aber ich, wie gesagt, du hast es eh angesprochen, also auch quer durch die Bank waren wieder Ergebnisse dabei am Wochenende, wo man sagt, naja, da ist keiner jetzt so hundertprozentig sattelfest und wird durchmarschieren. Und deswegen, ich finde, 60 hat einen Schritt gemacht im Vergleich zur Hinrunde, auch wenn jetzt diese Rückschläge wieder dabei waren. Aber ich finde, dass sie als Mannschaft auf einem guten Weg sind. Und wenn sie den Weg weitergehen, dann werden sie da auch noch ein paar Wochen dabei sein, muss man vorsichtig auszudrücken. Also, wie gesagt, ich glaube noch dran, dass alles möglich ist. Punkt aus.
Ich habe jetzt erstmal geschworen, die nächsten Wochen nirgendwo hinzugucken auf die Tabelle, außer auf den Sicherheitsfaktor nach unten. Der sieht gut aus. Und ansonsten, es ist langweilig, guck Spiel für Spiel und irgendwann
alles andere mal, ist
theoretisch noch möglich.
Alles andere ist ja unlogisch. Also du musst ja sowieso deine eigenen Spiele gewinnen, sonst ist ja links und rechts alles scheißegal. Du musst deine Spiele ziehen. So, und das ist die Aufgabe der nächsten Wochen.
Das hast du.
Besten Fall bis Ende Mai.
Das sind genau die Sachen, die du halt selber beeinflussen kannst. Du hast was fürs Torverhältnis getan. Das ist insgesamt einfach, wenn du jetzt nach oben schielen möchtest, ist es nicht gut, aber es ist zumindest jetzt wieder eine stabile plus 4.
Ja, das hilft jetzt so, schon mal. So im Rahmen, dass du es zumindest reparieren kannst über ein paar Spieltage hinweg.
Und wir haben es so ein bisschen angedeutet am vergangenen Wochenende, Ergebnisse, die man so nicht unbedingt erwarten muss. Also, dass der MSV Duisburg mit 1:6 bei Wien Wiesbaden untergeht, war so nicht zu erwarten. Saarbrücken hat sich jetzt gegen den VfB Stuttgart 2 den ersten Sieg, glaube ich, seit 16 Spielen geholt. Akilos Yannickis, da jetzt der Trainer von
Saarbrücken. Der Kulttrainer, ja.
Übrigens, ein anderer Trainer soll auch einen Verein retten, zusammen mit einem Ex-Löwen, also zwei Ex-Löwen in England. Nottingham Forest setzt auf Vitor Pereira auf der Trainerbank und im Tor auf Stefan Ortega.
Das ist auch so eine Konstellation, die man vor ein paar Jahren auf jeden Fall nicht vorhergesagt hätte. Aber gut, irgendwie, es gibt Personen und Akteure, gerade im Profifußball, die kommen immer wieder irgendwo unter. Wobei man sagen muss, Vitor Pereira hat ja an anderer Stelle jetzt nicht die allerschlechteste Arbeit gemacht. Aber dass so jemand dann halt als Premier League Trainer aufschlägt, das war schon, also es ist schon kurios.
Ist es. Aber wir wollen jetzt da nicht zu weit zurückgucken. Fakt ist, da damals ist viel mehr schiefgelaufen. Man kann es nicht mehr an der Person Vitor Pereira festmachen. Da sind viel, viel mehr Fehler passiert.
Ja. Aber bleiben wir da, wo wir gerade stehen, nämlich in der dritten Liga.
Bleiben wir da. Und ich würde fast sagen, wir ziehen den Blick auf den nächsten Spieltag mal nach vorne. Grundsätzlich 60 jetzt auf Rang 8 mit 10 Siegen, 6 Remis und 8 Niederlagen bei 39-35 Toren und 36 Punkten nach 24 Spieltagen. Am nächsten Spieltag geht es gegen einen Tabellennachbarn, nämlich gegen Hansa Rostock, auf Rang 7 liegend. Und da gibt's unsere beliebte Kategorie.
Rüberglurt.
Wir gucken zum FC Hansa, zur Kocke. 40 Zähler, damit momentan 4 Punkte vor 60 München. Das heißt, direktes Duell, du kannst aufschließen. Würde auch einfach mal wieder ein gutes Gefühl geben, auch mal wieder gegen einen größeren Mitkontrahenten, um was auch immer zu punkten. Hansa Rostock zählte vor der Saison ganz klar zu den Mitfavoriten auf den Aufstieg in dieser verrückten dritten Liga. Ist sowieso die Hälfte aller Teams in irgendeiner Form noch im Dunstkreis und Hansa Rostock hat das Rüstzeug, da noch oben einzugreifen. Ganz kurz, momentan 40 Punkte und 41-27 Tore. Also der Sturm ist da durchaus ein Faktor. Die Löwenbilanz gegen Hansa Rostock ist, nennen wir es mal, ein bisschen lala. In 39 Pflichtspielen laut Transfermarkt.de 11 Siege, 9 Remis, 19 Niederlagen bei 51-62 Toren. Das Hinspiel war die erste Saisonniederlage, das 1-2 in der englischen Woche. Das war viel deutlicher, als das Ergebnis hergibt. Sean Dulic im Hinspiel mit seinem ersten Tor hat dann nicht gereicht. In diesem Spiel hat sich auch Jesper Verlaat verletzt. Das war dann so, ja, der Beginn vom Bruch. Muss man so ehrlich sagen. Wenn man auf die Trainerbank sitzt, schaut, da sitzt Daniel Brinkmann, der hat eine weiße Weste gegen 60, 3 Spiele, 3 Siege. Der letzte Löwensieg ist schon sehr, sehr lange her. Zugegebenermaßen, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, aber
das. Ich kann mich nicht daran erinnern, zumindest. Also,
genau, das ist das Problem.
Ein bisschen besser, ja.
Es ist definitiv, müsste sogar noch zu Zweitliga-Zeiten gewesen sein. Also, ihr wisst, wie lange das her ist. Der FC Hansa Rostock mit einem Rückrundenstart, so lala, in der Rückrundentabelle ist man auch nur auf Rang 8 mit 8 Punkten aus den bisherigen 5 Spielen und 10-8 Toren. Es gab 2 Auftaktsiege in die Rückrunde, seit 3 Spielen ist man aber sieglos. Das heißt, da ist ein bisschen ein Zugzwang auch schon da. Und in der Winterpause war Hansa Rostock eigentlich eines der diskutierten Teams und genau wegen einem Transfer. Nicht wegen dem einen Neuzugang, den man geholt hat, der allerdings auch ja schon ein bisschen prominenter ist, Lukas Kunze von Arminia Bielefeld, zentraler Mittelfeldspieler, 27 Jahre alt, ausgeliehen für die Rückrunde. Insgesamt haben aber 5 Spieler die Kogge verlassen und einer sticht heraus. Das ist Ryan Naderi, 22, Mittelstürmer, neuer Transferrekord für die dritte Liga. Die Schätzungen gehen so ein bisschen auseinander. Es pegelt sich auf 5,5 Millionen Euro ein, die Glasgow Rangers für ihn gezahlt haben. Und da gab es eine große Diskussion. Verkauft Hansa Rostock mit diesem Spieler quasi seine Aufstiegschancen? Ich sag mal so, wenn dir als Drittligist jemand 5,5 Mio bietet, und der Spieler auch signalisiert, dass er diesen Schritt machen möchte, willst du ihn gegen seinen Willen dalassen? Und mit diesem Geld hast du quasi fast eine Saison finanziert?
Es wäre gegen jede Vernunft, diesen Transfer nicht zu tätigen, aus meiner Sicht. Also 5,5 Millionen Euro ist halt in der dritten Liga einfach, sagen wir, 75% eines Saisonetats, so grob geschätzt. Und das ist also, für einen Spieler so viel Geld zu bekommen, ist schon, also das musst du machen, aus meiner Sicht. Musst du machen.
60 hat jetzt ja auch schon den ein oder anderen Transfer gehabt. Ich meine, Leo Morgalla damals, was waren es da? Müssten 2,5 Millionen effektiv?
Ja, da ist es ja irgendwie bis zu, in den nächsten Jahren bis zu 10 Millionen, oder? Hat es mal geheißen. Oder 8 Millionen, irgendwas. Wenn alles so läuft, wie es damals prognostiziert war. Das ist ja nicht ganz so eingetreten.
Nein, aber auch da hat man, glaube ich, als Sockelablöse, glaube ich, 1,5 Millionen gehabt. Ja. Und selbst da musstest du schon sagen, ey, du kriegst eine Millionensumme. Und als Drittligist ist das Gold
also
wert.
Ich wüsste keinen Drittligisten, der sich leisten könnte, so einen Transfer auszuschlagen oder so eine Ablösesumme auszuschlagen.
Also ich kann Hansa Rostock da vollkommen verstehen. Natürlich gibst du sportliche Qualität ab. Und trotzdem sage ich, dass der Kader insgesamt bei Hansa Rostock an den Anspruch haben darf und soll, da oben ein gehöriges Wörtchen mitzureden.
Auch
und das
selbst,
nur an einem Spieler festzumachen, würde ich auch nicht sehen.
Ja. Auch selbst ernannt, muss man sagen. Also Rostock ist ja in den letzten Tagen ziemlich in die Offensive gegangen, auch kommunikativ, hat da mehr oder weniger direkt den Aufstieg als einziges Ziel ausgerufen. Soweit hat sich glaube ich, noch keiner aus dem Fenster gelehnt von denen, die da vorne dabei sind. Und damit baut man sich natürlich auch selbst den Druck auf, wenn man auf die Tabelle schaut. Ich meine, Platz 7, 3 Punkte Rückstand auf den 3. Platz, da ist man dann schon auch so ein bisschen, ja, nicht zum Siegen verdammt, aber du darfst das Spiel zumindest nicht verlieren gegen die Löwen, weil dann kommt von hinten nochmal ein Konkurrent, der zu dir aufschließt, und der Weg nach vorne wird dadurch natürlich auch nicht kürzer. Also den größeren Druck aus meiner Sicht hat Rostock. Zumal, also die Gesamtkonstellation, ich finde, ja, hat Potenzial, würde ich mal sagen, aus Löwens Sicht.
Hat definitiv Potenzial, wenn man jetzt mal, wir haben die Tordifferenz bei 60 schon angesprochen, mit +4 ist die sehr mau. Sie sieht jetzt deutlich besser aus als zuvor, aber sie ist mau. Wenn man aber sonst auch mal nach oben sieht, du hast gerade gesagt, zwischen Hansa Rostock und Tabellenplatz 1 sind es 5 Punkte. Das Wahnsinn. Ist ja auch nichts. Und wenn man sich jetzt mal die Tordifferenzen anschaut, die einzige, der raussticht, ist der SC Verl mit +24. Und ansonsten haben wir Cottbus +12, Duisburg +12, Osnabrück +11, Essen +10, Wiesbaden +11, Rostock +14.
Tja.
Das ist irrsinnig. Das sind einfach nur 3 Tore Tordifferenz.
Duisburg hatte bis vor dem Spieltag +17, wenn man das umrechnet, wenn man das 6:1 quasi, aber das 1:6 wegrechnet. Also man sieht auch, wie schnell es da gehen kann in Sachen Torverhältnis. Die Löwen plötzlich bei +4 statt bei -1. Also das kann sich alles sehr schnell drehen und kann in dieser Liga ein entscheidender Faktor werden, ja.
Ich sag mal, ich gehe ehrlicherweise auch d'accord. Rostock hat den größeren Druck, um dran zu bleiben. 60 kann jetzt einen Aufwärtstrend bestätigen. Hat den ersten Druck des ersten Sieg weg.
Also erstens das und ist natürlich von manchen schon abgeschrieben. Also ich glaube, dass der Druck bei Rostock liegt. Aber klar, also auch wenn du das Spiel verlierst am Sonntag, dann wird es aus Löwensicht natürlich schon, ja, dann kann auch ich oder tue auch ich mich schwer, meinen Optimismus nachhaltig aufrechtzuerhalten. Das muss man auch dazu sagen.
Dann lass uns mal einen Blick auf die Begegnungen am kommenden Wochenende werfen. Startschuss am Freitagabend ist das Duell Stuttgart 2 gegen Mannheim. Am Samstag dann Ingolstadt gegen Havelse, Osnabrück gegen Essen, Regensburg gegen Wiesbaden, Duisburg gegen Schweinfurt, Aachen gegen Verl und Ulm gegen Saarbrücken. Und am Sonntag dann 60 München gegen Hansa Rostock, Aue gegen Cottbus und Hoffenheim 2 gegen Viktoria Köln. Ist dann der Abschluss dieses Spieltages. Und auch da sind wieder viele Stolperfallen drin. Wobei, das kann man tatsächlich jeden Spieltag sagen. Wir haben es gesehen, was da passieren kann in alle Richtungen. Und wenn wir uns die Punktabstände angucken, wie wir es gerade getan haben, wissen wir auch, dass diese Tabelle grundsätzlich gerne nochmal durchgewürfelt wird und das wahrscheinlich noch einige Male in den verbleibenden 14 Spieltage sind es noch.
Ja.
Damit machen wir den Deckel drauf auf die Thematik auf dem Rasen. Jetzt wollen wir noch einen Blick nebendran werfen, weil es gibt aus unserer Sicht eine Thematik, die man zumindest mal diskutieren kann und auch gewisse oder auch unterschiedliche Gedanken austauschen kann. Es geht darum, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, der Löwenhauptsponsor, die Bayerische, ist jetzt auch Premium-Partner von Rot-Weiß Essen. Das ist durchaus eine Meldung, die man auf von ganz vielen Seiten andiskutieren, andenken, besprechen kann. Wir wollen, glaube ich, jetzt mal hier ein paar Gedanken austauschen. Ich zitiere jetzt mal aus der offiziellen Pressemitteilung der Bayerischen zu dieser neuen Partnerschaft. Der Schritt ist bewusst gewählt, mitten hinein in eine Region, die für Veränderung, wirtschaftliche Kraft und enorme Marktdynamik steht. Nordrhein-Westfalen zählt für die Bayerische zu den wichtigsten Wachstumsregionen in Deutschland. Die Nähe zum Ruhrgebiet, die Dynamik der Region und die Entwicklung des Clubs machen die Partnerschaft zu einem strategischen Match. Und dann wird noch Martin Gräfer, der Vorstand der Versicherungsgruppe Die Bayerische, zitiert. Wir investieren dort, wo wir wachsen wollen. Nordrhein-Westfalen ist ein zentraler Markt für unseren weiteren Ausbau. Im Sportsponsoring verfügen wir über langjährige Erfahrung und wissen, wie viel Kraft starke Vereine für regionale Präsenz entfalten können. Jetzt vielleicht erstmal nur aus der Perspektive der Bayerischen, um mal diesen Punkt vielleicht mal kurz zu beleuchten. Die Bayerische ist ein bayerisches Unternehmen, in Bayern bekannt. Wenn man sagt, der größte Ballungsraum in Deutschland ist Nordrhein-Westfalen, da sind wir noch unterrepräsentiert. dann ist der Schritt zu sagen, wir suchen uns dort einen Werbepartner, einen Partner, wo wir Werbung platzieren können, erstmal verständlich.
Man hat zufällig die Telefonnummer von dem Ansprechpartner des Vereins.
Und schon kommt die Vermischung mit,
also ich find's mit der blauen fragwürdig. Vergangenheit. Ich finde es höchst fragwürdig, ehrlich gesagt, weil ich meine, rein wirtschaftlich verständlich expandieren zu wollen und neue Märkte zu erschließen und wenn es nur Nordrhein-Westfalen ist, aber es hätte ja durchaus andere Werbeflächen gegeben als einen direkten Konkurrenten des Vereins, den du hauptsponserst. Also ich finde das einfach, das entweder ist es ein offener Affront, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt hier, wir zeigen ja gut, wenn, ich weiß nicht, was im Hintergrund da so passiert, aber will man da irgendwie was erzwingen durch so einen Schritt? Oder man ist einfach naiv. Im besten Fall letzteres, ehrlich gesagt.
Also, was man klar sagen muss, Martin Gräfer ist ja, wie gerade erwähnt, im Vorstand der Bayerischen. Der hatte ein eigentlich stetes gutes Verhältnis zu Marc Nicolai Pfeiffer, dem ehemaligen Geschäftsführer des TSV 1860, der mittlerweile im Vorstand ja von Rot-Weiß Essen sitzt. Das ist definitiv kein Zufall. Das kann kein Zufall sein.
Nee.
Fairerweise sollte man nochmal kurz sagen, es gibt noch weitere Werbepartner von der Bayerischen, aber das ist halt einerseits der 1. FC Nürnberg und das ist Eintracht Bamberg. Das sind
ja,
beides
das
auch,
macht ja auch
bayerische.
Sinn.
Andere bayerische Regionen.
Das eine ist eine andere Sportart, das andere ist eine andere Liga.
Ja, und auch eine andere Region.
Und Franken, ja. Also das ist ja völlig okay.
So, aber Essen ist halt komplett jetzt out of order. Und
ergibt keinen
wie gesagt,
Sinn, strategisch.
Marktstrategisch, wenn ich sage, ich möchte mich in einem emotionalen Umfeld präsentieren, ist der Profifußball definitiv eine Option. Dass es jetzt aber Rot-Weiß Essen ist, dass dort der Ex-Geschäftsführer von 60 München sitzt und dass es ein direkter Kontrahent von 60 München um das eigentliche Ziel des Aufstiegs ist, ich versuche es vorsichtig auszudrücken, es hat ein Geschmäckle. Und man muss jetzt auch nochmal rekapitulieren. Die Bayerische ist Hauptsponsor von 60 München seit der Saison 2016-17. Wir gehen jetzt also, oder wir sind gerade in der 10. Saison, in dem das Logo der Bayerischen auf dem Löwentrikot ist. Der Vertrag läuft noch bis 30. Juni 2027. Es ist alles andere als sicher, dass der verlängert wird, aus diversen Gründen. Rein marketingmäßig ist es eine Zeit, die die Bayerische auf der Brust ist, die sehr ungewöhnlich in der heutigen Zeit ist. Also klammern wir mal den FC Bayern mit der Telekom aus. Das ist mittlerweile so weit gewachsen, das wird sich so schnell nicht mehr ändern, denke ich. Es sei denn, da kommt dann irgendwann der ganz große Geldkoffer von woanders her. Aber ansonsten sage ich mal, welche Halbwertszeit haben mittlerweile Hauptsponsoren bei Fußballvereinen? 3, 4, 5 Jahre, dann werden sie abgelöst durch den nächsten, der erstens mehr
oder
bietet und zweitens, weil die Werbegeschichte auserzählt ist. Oder bei Pleite gegangen ist, oder eben, weil die Werbegeschichte auserzählt ist.
Fadenscheiniger Wettanbieter ist oder so. Also ich finde halt, die Bayerische ist halt so eng verknüpft mittlerweile mit 60 in der Außenwahrnehmung. Ich finde das Logo, ich schaue das Logo an und denke mir, ja klar, 60. Irgendwie. Und da jetzt zu einem anderen Drittligisten zu gehen und da das Logo zu platzieren, ich weiß auch nicht, ob sich die Bayerische da einen Gefallen tut, rein aus Marketing-Gesichtspunkten. Weil das schaut in Nordrhein-Westfalen und im Zweifel ein Fan von Rot-Weiß Essen an und sagt, ja, was will jetzt der Hauptsponsor der Löwen da bei uns? Also ob man sich da positiv besetzt damit, mit diesem Schritt, das wage ich ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln. Weil wo findest du denn statt? Du findest in der Rot-Weiß Essen-Bubble statt. Und die Rot-Weiß Essen-Bubble wird sagen, naja, was will ich denn mit dem Hauptsponsor eines Konkurrenten? Außerhalb der Rot-Weiß Essen-Bubble wird es sowieso, außer, weiß ich nicht, Essen spielt mal DFB-Pokal oder was auch immer, aber es ist ja dieselbe Bubble, in der man sich bewegt. Rot-Weiß Essen, dritte Liga. So. Also der Markt ist ja eigentlich abgedeckt. Deswegen verstehe ich den Schritt. Also mit strategischen Gründen braucht mir das keiner erklären, ehrlich gesagt. Es ist ein Hinterzimmer-Deal von zwei, die sich halt noch aus alten Zeiten kennen und schätzen. Ganz einfach.
Rot-Weiß Essen ist ja jetzt nicht Hauptsponsor bei RWE, sondern Premium-Partner. Das heißt, ich gehe davon aus, das sind Werbebanden und Logoplatzierung.
Sponsor.
Ob das jetzt auf rotem Untergrund auch so gut wirkt, weiß ich jetzt nicht. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, in der dritten Liga zahlst du als Sponsor deutlich weniger natürlich als in höheren Gefilden.
Gut, dann wäre kann natürlich Frage, auch eine Spekulation
in eine andere Sportart halt vielleicht eher investieren solltest.
Es ist halt vielleicht, sieht die Bayerische Rot-Weiß Essen als eine Aktie, die halt die Möglichkeit hat, in der kommenden Saison eine Liga höher zu spielen.
Und vielleicht damit du schon einen Fuß in der Tür hast.
Genau, man sagt, wir schließen jetzt den Dreijahresvertrag ab zu Drittliga-Konditionen, der gilt aber ligenunabhängig. Und dann bin ich nächstes Jahr plötzlich in der zweiten Liga bei Rot-Weiß Essen Sponsor zum gleichen Geld. So, vielleicht war das so der Grund. Aber dann frage ich mich, warum steckt man das Geld nicht in den Verein, den man eh schon seit 10 Jahren unterstützt und versucht da vielleicht noch den letzten Schritt zu gehen dann. Weil vielleicht das Geld nicht gewollt ist, ich weiß es nicht. Aber für mich hat es ein Geschmackel, gut bayerisch gesagt.
Ich glaube nicht nur für dich, für mich ja auch und ich glaube auch für den gesamten Löwenkosmos. Ja. Es war definitiv es war zunächst ja nur eine Beobachtung, dass das Logo der Bayerischen bei RWE auf den Banden plötzlich aufgetaucht ist und dann kam ja diese offizielle Bestätigung des Ganzen. Und das ist jetzt medial nicht brutal groß aufgegriffen worden, aber ich habe schon den Eindruck, dass das hier im Umfeld von 60 München durchaus ein heiß diskutiertes Thema ist. Und es kommen da definitiv einige Fragezeichen auf. Das muss man so deutlich sagen. Und ich bin gespannt, ob es da in welcher Form auch immer oder überhaupt irgendwann Äußerungen dazu gibt.
Es sind so ein bisschen Guerilla-Aktionen von Marc-Nicolai Pfeiffer, habe ich das Gefühl. Also auch schon Dixon Abiyama, ich weiß nicht, wie weit da die Gespräche mit 60 gediehen waren, aber man hört ja, dass da 60 zumindest dran war an einer Rückholaktion und er pfuscht dann da dazwischen und jetzt diese Aktion. Also da ist einer auf Rache aus, vielleicht.
Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, da ist jemand auf Rache aus, aber ich sage mal, es ist ein positiver Nebeneffekt.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Weil dass das nicht die ganze Thematik zwischen Marc-Nicolai Pfeiffer und 60 München, das ist nicht knirschfrei abgelaufen, das hat durchaus Spuren hinterlassen.
Ja.
Also ich glaube mal, im besten Falle ist es da halt, du tust deinem jetzigen Arbeitgeber was Gutes und hast den positiven Nebeneffekt, dass sich dein Ex-Arbeitgeber, nennen wir es mal zumindest, wundert.
Ich erinnere mich auch an ein Spruchband in der Westkurve beim Heimspiel der Löwen gegen Essen. Da gab es ja auch nochmal eine Stichelei, oder? Soweit ich mich erinnern kann. Nicht mal ihr habt Pfeiffer verdient oder irgendwie so.
Das war doch der Hassan.
Nee. Also irgendeine Pfeifferspitze gab es da. Ich muss nebenbei mal schauen. Aber ich glaube, das war jetzt beim Heimspiel gegen Essen, wo ich ja sogar im Stadion war. Also ich bin mir relativ sicher, dass es da einen Spruchband gab. Also
Während du nochmal nachguckst, würde ich auch noch eine andere Beobachtung einwerfen. Bemerkenswert, wie das Profidebüt von Noah Klose bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Vor allem mit dem Foto, mit dem berühmten Foto nach dem WM-Finale Rio 2014, Miroslav Klose mit seinen beiden Söhnen und dem WM-Pokal. Und dass das auf vielen, zumindest auf der Startseite des größten deutschen Online-Mediums dann groß präsentiert wird und dann auch auf anderen Portalen mit Fotoposts und also auf großen Portalen, 60 ist wieder in aller Munde, der Name Klose zieht natürlich, war auch schon bemerkenswert.
Ja, einfach positive Schlagzeilen für 60 ist immer gut. Oder 60 im positiven Kontext in dem Fall. Immer schön. Und ich hoffe natürlich, dass er auch mit Toren in die Fußstapfen treten wird, Noah Klose. Hätte ja fast schon, also eigentlich hätte er sein erstes Tor schon machen müssen, muss man sagen.
Er quält halt also, nicht viel.
Er hatte es auf dem Fuß. Aber es wäre zu viel des Guten gewesen.
Ja. Hast du auf die Schnelle noch was recherchieren können?
Nee, ich habe es nicht gefunden. Aber vielleicht kann uns Klo Drapp helfen, der öfter mal die Westkurve fotografiert. Ich bin mir relativ sicher, dass es da einen Spruchband gab. Ja. Und möglicherweise hat sich Pfeiffer gedacht, so, und jetzt zeige ich es Ihnen richtig.
Liefern wir bei Bedarf nach. Ja. Alex, schneller Stammtisch heute, weil halt momentan einfach viel zu tun ist. Wie gesagt, wir sind eh schon dezimiert. Du hast ja ein bisschen in diesen wilden Zeiten eine halbe Stunde für den Löwenstammtisch freigeschlagen. Ich bin sehr froh, dich wiedergesehen zu haben nach zwei Solo-Runden.
Für, Für dich ist es ja auch eine halbe Stunde. Also meine halbe Stunde ist auch deine halbe Stunde.
Das definitiv, aber es ist definitiv eine schönere, wenn man sich unterhalten kann.
Auf jeden Fall.
Und danke nochmal für die ein oder andere positive Zuschrift übrigens. Mutmacher, auch allein am Stammtisch ist schön. Deswegen, Dankeschön auch dafür.
Ja, danke fürs Übernehmen.
Nicht dafür. Dann machen wir tatsächlich auch schon den Deckel drauf auf die Nummer mit der 206. Wir grüßen Anja in Richtung Norditalien zu den Olympischen Spielen. Gutes Durchhalten. Wir grüßen den alle Löwinnen und Löwen draußen. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Dann verbleiben wir einfach, wie ihr es gewohnt seid, mit dem besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Wir sagen, bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch, egal was noch drin ist, vielleicht. Und bleibt vor allem eins, löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.